der Zeit, wo wir so immer auch das Evangelium betrachtet haben, da wusste ich immer genau, welche Bibelstelle dran ist, womit ich dran bin, wenn wir die Termine verteilt haben. Aber so gucke ich immer, frage Jesus, was ist denn jetzt um alles in der Welt dran? Und diesmal bin ich hängen geblieben. Wir haben in der nächsten Woche ja drei große Feste vor uns. Wir haben das Reformationsfest, den Reformationstag. Wir haben Allerheiligen und Allerseelen, also ganz ökumenisch, ganz unterschiedliche Feste. Und eben der Refrain, da habe ich gedacht, das ist so der Kern all dieser Feste. Halleluja! Er hat uns die Freiheit gegeben und er besiegte Tod und Grab. Darum geht es eigentlich. Ob das Martin Luther ist oder... Also so, jedenfalls möchte ich in diese drei Feste ein bisschen mit euch angucken. Ich habe bei der Suche, also ich bin inzwischen überzeugt, dass Jesus auch, der Heilige Geist, auch durch Google wirken kann. Also ich habe eingegeben, alle Heiligen, alle Seelen, Reformationstag, was verbindet die? Und kam tatsächlich auf eine Morgenfeier im Hessischen Rundfunk vom 31.10. Und da hat der Pfarrer Martin Berker aus St. Joseph in Neu-Isenburg eine Predigt gehalten, die exakt genau dieses Thema behandelte. Und da habe ich gedacht, naja, dann brauche ich ja nicht alles neu zu entwickeln und zu suchen und habe das als Grundlage genommen. Ich hoffe, dass es euch so einfach ein bisschen gut tut. Und wir horchen mal da hinein. Also Reformationstag, aller Heiligen, aller Seelen, drei Tage, die in unterschiedlicher Weise in der evangelischen und katholischen Kirche, in den Freikirchen, wichtige Fest- und Gedenktage sind. Am Reformationstag denkt die evangelische Kirche an die 95 Thesen Martin Luthers. Mit dem Allerheiligentag geht die katholische Kirche ein österliches Fest zu Beginn des Nebelmonats November. Und an aller Seelen denken und beten die Kirchen für die Verstorbenen. Aber allen drei Festen ist gemeinsam, die Mitte ist Jesus Christus. Der Glaube an ihn und an Gott den Vater, wie ihn uns Jesus nahegebracht hat. Der gnädige, barmherzige und liebende Gott. Der Gott der Lebenden und auch der Toten. Es geht mir also nicht darum, heute euch jetzt theologische Abhandlungen zu geben zu diesen Festen, sondern die Frage ist, was haben diese Feste denn eigentlich mit uns zu tun? Und was haben die in unserem Glauben zu tun, in unserem gelebten Alltag? Und auch der Pfarrer hat in dem, was er so als Predigt gesprochen hat, also man kann das sogar im Internet sich anhören, diese Predigt, mit toller Musik zwischendurch, muss ich sagen, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, dass er immer wieder so diesen Bogen spannt zwischen den Konfessionen, also die spielen hierbei, hatte ich den Eindruck, dann überhaupt keine Rolle mehr. Also es geht gar nicht um, welche Konfession spielt jetzt auf welchem Platz, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, was können wir aus diesen Festen lernen, wo können die uns einfach gut tun. Und so gucken wir jetzt als erstes auf den Reformationstag. Und 2017 könnt ihr euch sicher noch erinnern, da war das Fest, Thesenanschlag 500 Jahre. Und aus diesem Anlass, das wusste ich gar nicht, ist eine Delegation nach Rom gefahren zum Papst Franziskus. Das waren also evangelische, katholische Christen und natürlich auch eine Doppelspitze, die das Ganze begleitet hat, Kardinal Marx und Bischof Bedford Strom. Die sind zusammen also nach Rom zum Papst gefahren, haben ihn mal einfach besucht. Fand ich richtig nett, als ich das gelesen habe. Und der Bischof Bedford Strom hat in seiner Rede nochmal darauf aufmerksam gemacht, aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein einen Gott und Vater aller. Epheser 4, Vers 5. Mit diesem Bibelwort hat er das gemeinsame Fundament umschrieben, auf dem beide Kirchen stehen, auf dem unsere Gemeinden stehen, auf dem mein Glaube steht. Er wusste aber auch, trotz dieses gemeinsamen Fundaments ist es immer wieder nötig, Schritte zur Einheit zu machen. Also es ist nicht einfach per se, zack, wir wollen jetzt Einheit und schon Platz, sondern nein, wir müssen immer wieder viele kleine Schritte gehen, damit wir zusammenfinden. Ich muss mal sehen, dass ich nicht so bin, sonst habe ich euch überhaupt nicht mit im Blick. So ist, glaube ich, jetzt habe ich eine Chance.
Ja,
gut.
Ja, gut.
Was ich nochmal wichtig daran fand, dass deutlich wird, Reformation ist nicht irgendwie so zack das Ereignis, da gibt es die Thesen an der Kirchenwand und schon ist die Reformation da, sondern die Reformation war ein Prozess. Er hat auf vielen Dingen aufgebaut, wo Dinge einfach nicht mehr in Ordnung waren, wo was neu entstehen musste, wo was sich verändern musste. Und so ist es, dass dieser Weg zur Einheit genauso ein Prozess ist. Es geht immer wieder weiter in vielen, vielen Schritten. Und grundsätzlich gilt, dass der Weg der Kirchen in allen Zeiten von ganz vielen verschiedenen Herausforderungen begleitet ist. Und auf diese Herausforderungen müssen die Mitglieder der Kirchen immer wieder reagieren, so wie Martin Luther mit allen, die um ihn herum waren, auch reagiert haben auf das, was da ungut war, was sich verändert hat. Und so müssen wir heute genauso auch wachsam sein. Und um diese Veränderungen bewältigen zu können, sind eben immer wieder Veränderungen notwendig. Und von daher kann man sagen, dass die Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, immer reformationsbedürftig sind. Das fand ich so eine gute Redewendung. Veränderungen sind wichtig. Reformation, Veränderung, Neuwerdung ist unverzichtbarer Bestandteil unseres christlichen Lebens. Jedes Einzelnen, aber auch der gesamten Kirche. Also auch in meinem Leben ist das immer wieder notwendig. Reformation, Veränderung, Neuwerdung. Also ich kann nicht da einfach stehen bleiben, wo ich bin, sondern bin immer eingeladen, neue Schritte zu wagen. Und auch Martin Luther hat seine Thesen begonnen mit dem Ruf zur Buße. Er hat geschrieben, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Buße also im Sinne von Umkehr, Neuwerdung, Veränderung. Und genauso kennen wir das jetzt mehr bei den Katholen, dass Menschen, also die Heiligen, Veränderungen durchlebt haben. Aber das haben wir auch, wenn wir auf unser eigenes Leben gucken. Dann haben wir genauso diese Situation, dass unser Leben von Änderungen, Veränderungen, von Kehrtwendungen durchzogen ist. Und dass wir nach und nach erst Christus als die Mitte in unserem Leben erkennen können. Das ist jetzt gerade so eine ganz witzige Sache am Computer zu Hause. Da lese ich immer alles genau ab. Und hier, ihr ermutigt mich, weil er mich so lieb anguckt und so gespannt anguckt, natürlich jetzt nicht an diesem Zettel zu kleben. Und der Nachteil ist, dass ich dann immer gut gucken muss, dass ich alles wieder finde. Also wenn es mal heddert, dann müsste er das nicht übel nehmen. Ja, also Martin Luther hat auf jeden Fall einen ganz wichtigen Anstoß zu Veränderungen gegeben. Und darum sagt er auch, das finde ich auch ganz wichtig, solus Christus, allein Christus, sola fides, allein der Glaube, sola gratia, allein die Gnade. Jesus Christus ist die Mitte, auf die wir unsere Hoffnung setzen. Und bei mir kommt ja immer ein bisschen auch das Labyrinth durch. Auch da geht es immer wieder in die Mitte zu kommen. Und wir haben am Samstag hatten wir in Duderstadt Tanz im Labyrinth, wo wir uns bewegt haben zur Mitte hinein. Und es war so nett, wenn mal Schritte falsch gingen, sagte die Tanzleiterin nicht, ja, das ist jetzt ein bisschen verkehrt, sondern ach, neue Varianten. Und ich finde, das kann so schön entlasten, wenn wir auch auf unseren Weg gucken. Und manchmal sind Schritte merkwürdig. Es sind neue Varianten. Ja, das war jetzt erstmal so zu Reformationstag. Oh mein. Und jetzt geht es auf Allerheiligen zu. Allerheiligen ist ein Fest, da geht es um Heilige. Und in der katholischen Kirche, also die evangelischen Christen hier im Raum, die haben da vielleicht nicht so viel Ahnung, was die Katholen immer mit ihren Heiligen haben. Das ist eigentlich was ganz Simples, was ganz Wunderbares. Denn es geht um Menschen, die heil, gut und erfüllt ihr Leben gestalten konnten oder erreicht haben. Wenn man in die Biografien dieser offiziellen Heiligen guckt, dann sieht man immer wieder, da sind Menschen unterwegs gewesen. Die haben richtig heftige, schwierige Auseinandersetzungen gehabt. Das war nicht alles nur so mit Glorienschein und mit Goldlack, sondern die waren auf dem Weg, die haben sich geirrt, die sind gestolpert, die haben sich verlaufen. Und trotzdem haben sie immer wieder ihren Weg gefunden an Gottes Hand und haben zu Jesus gefunden. Und wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, dann sehen wir, dass in der Bibel meine lieben Heiligen eine ganz normale Anrede ist. Und wenn wir unseren lieben Freund Paulus angucken, der die Gemeinden anschreibt, dann schreibt er immer wieder an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus und wenn er heute leben würde, an die Heiligen in Göttingen, in Duderstadt und wo ihr alle herkommt. Das heißt, Heilige sind für Paulus, für uns Christen, Menschen, die zu Christus gehören und die zu seiner Kirche gehören. Vom Ursprung ist Allerheiligen eigentlich ein heidnisches Fest und es hat seinen Ursprung als christliches Fest im 7. Jahrhundert. Da ist nämlich der Papst Bonifaz IV. Auf den Kaiser zugegangen und hat von dem erbeten, dass er ihm doch das Pantheon übereignet, das allen heidnischen Göttern geweiht war. Und er wollte daraus eine Kirche bauen und sie auch zur Kirche weihen. Und hat dann diese Kirche, also es ist ihm genehmigt worden, diese Kirche hat er dann Maria und allen christlichen Heiligen geweiht. Und schwuppdiwupp war eigentlich ein heidnischer Tempel oder ein heidnischer Bereich eben mal christlich geworden. Das gab es früher häufiger, dass heidnische Feste eine Wandlung erlebt haben und sozusagen dann christlich wurden. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich das schwierig fand, wo ich gedacht habe, boah, darf man das, ne? Aber ich glaube, was daran richtig ist, es hat das, was den Menschen wichtig war in der Zeit, abgeholt. Und hat geguckt, ja, also es hat ja Paulus schon gemacht, wir haben das ja in Apostelgeschichte, glaube ich, ist das, wo auch beschrieben wird, wo in Athen er auch auf diesen Tempel stößt, wo, ich glaube Athen, oder?
Ja, ja.
Die Bibel festigt, der unbekannte Gott. Ja, wo der unbekannte Gott, und
der unbekannte
sagt
da nicht, Gott.
Also das ist ja alles Quatsch, was ihr da sagt, sondern er sagt, genau über diesen Gott möchte ich mit euch sprechen. Und dann erzählt er von Jesus. Also ich glaube, dass es manchmal gut ist, wenn wir das andere nicht so einfach abtun, sondern gucken, was daran ist denn wichtig. Oder als ich im Röderhof gearbeitet hatte, da war ich mit einer holländischen Schwester in einer Gruppe zusammen und dudelten also irgendwie den ganzen Tag Schlager und alles. Und dann habe ich gefragt, wie hältst du das denn immer aus? Und dann hat sie gesagt, ach weißt du, ich stelle mir immer vor, das singe ich Jesus zu und schon passt's. Und das ist bis heute für mich eine gute Möglichkeit, weil manche Schlagertexte sind richtig gut. Wenn ich die dann Jesus zusinge, finde ich das sehr cool. Gut. Ja, im Glaubensbekenntnis, egal in welcher Kirche, heißt es auch immer wieder, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Da sind wir wieder bei aller Heiligen. Im Petrusbrief heißt es, ihr seid ein heiliges Volk. Und im Grunde ist jeder getaufte Christ, jede getaufte Christin Mitglied dieses heiligen Verbundes sozusagen und gehören zu diesem Volk der Heiligen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es und wir werden geheiligt, wie er heilig ist. So heißt es im ersten Johannesbrief. Und wenn wir gucken, was sagt Jesus denn eigentlich zu den Heiligen, da brauchen wir nur in die Bergpredigt gucken und dann hören wir, dass er von denen spricht, die arm vor Gott sind, die gewaltlos sind, die nach Gerechtigkeit dürsten, barmherzig sind, Frieden stiften, leidensfähig sind und die sogar bereit dazu sind, sich beschimpfen, verfolgen und verleumden zu lassen. Und es ist so, dass Heiligsein sich eben mitten in unserem Leben abspielt. Wir können nicht alle Mutter Teresa sein. Aber jeder kann seine mütterliche, sensible Seite kultivieren. Und selig würde Jesus solche Menschen nennen, weil sie mit Sanftmut auftreten. Ein Gandhi muss ich nicht sein. Aber jeder kann wissen, der Weg zum Frieden ist nicht mit Minen gepflastert und mit Kampfdrohnen freizubomben.
Nee.
Jesus würde Friedensbewegte zu den Seligen zählen. Oder wie Franz von Assisi, der ganz verbunden war mit der Schöpfung, kann ich nicht kopieren. Aber selig sind, würde Jesus sagen, die sich unverdrossen für ein ressourcenschonendes Produzieren und Konsumieren engagieren und protestieren, wo Natur und Schöpfung geschädigt werden. Und auch nicht jeder kann den politischen Mut zum Widerstand von Sophie Scholl haben. Selig würde Jesus diejenigen nennen, die ihre Komfortzone verlassen und mit Zivilcourage die Stimme erheben, wenn Rechtsradikale unsere freiheitliche Demokratie bedrohen. Und so können wir immer weiter diese Liste fortsetzen. Sie alle sind selig. Jesus hätte sie sicher alle mit aufgezählt, wenn er heute bei uns wäre und jetzt direkt hier live mit uns sprechen würde, weil er genau in unsere Zeit hineinsprechen würde, so wie er in seine Zeit hineingesprochen hat. Und es ist so, eben darum aller Heiligen sozusagen konfessionsübergreifend, denn es sind viel mehr, als unser Heiligenregister in der katholischen Kirche aufführt. Es gibt ganz viele Heilige, auch wenn sie nicht immer sofort vorne vorstehen oder eben, wie gesagt, ein bisschen Goldlack haben. Ja, und dann das dritte Fest. Ja, machen wir schnell. Das dritte Fest aller Seelen. Das ist die Erinnerung an unsere Verstorbenen. So ein bisschen neidvoll gucke ich auf den Film von Walt Disney, Coco. Und da geht es in Mexiko ist eine ganz andere Tradition, mit Toten, mit Verstorbenen umzugehen. Es sind Feste. Es wird ein Fest auf dem Friedhof gefeiert, um die Verstorbenen mit in das Leben zu holen. Und also wenn der mal im Fernsehen kommt, der jetzt wieder, also im November ist der immer wieder dran. Und wenn ihr das seht, guckt ihn euch mal an. Also es ist ein netter Film. Und das, was mir daran wichtig ist, ist einfach die Selbstverständlichkeit und Freude, wie die Menschen mit auch den Verstorbenen verbunden sind. Bei uns ist das alles etwas ruhiger, aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch viele schöne Zeichen. Wenn man jetzt um diese Zeit auf die Friedhöfe geht, haben wir überall die Lichter brennen. die vielen kleinen Lampen, die brennen und eigentlich letztlich Zeichen dafür sind, dass es eigentlich, warte mal, mit, nee, ich habe ihn falsch, muss noch mal, Entschuldigung, Knoten. Mit den Lichtern leuchten unsere Erinnerungen an die Verstorbenen auf. Und es sind die vielen kleinen und großen Situationen, Erfahrungen, Begebenheiten, die traurigen und die, die uns zum Lachen brachten. Ich stelle fest, dass diese Erinnerungen bleiben, sich verändern und doch immer wieder überraschend nah sind. Ich erlebe das so mit meinen verstorbenen Eltern, das ist jetzt alles schon viel länger her und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo sie mir so unheimlich nah sind, wo ich merke, ah ja, und immer da, wo wir jemanden vermissen, sind genau diese Anknüpfpunkte immer wieder da. Und ja, und ich finde es also schön, dass diese Lichter eigentlich ein Zeichen des österlichen Lichts sind. Das brennt und es sind diese Kerzen, dürfen wir nicht als Folklore oder mittelalterlichen Hokuspokus ansehen, sondern sie dienen dazu und sie helfen auch dabei, die Verstorbenen wieder in die eigene Lebensgemeinschaft hineinzubinden. Sie erzählen von der Hoffnung, diese Lichter erzählen von der Hoffnung, dass mein Lebenslicht in einer anderen Hand weiterleuchtet, in der Hand Jesu Christi. Und ich habe, als ich das alles geschrieben habe, musste ich wieder an Helmuts Beisetzung denken, wo wir meine Hoffnung und meine Freude gesungen haben. Und es war genau der Ausdruck, der in dem Moment richtig war. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Wenn ich also diese drei Feste zusammenbinde, diese drei Gedenktage, dann kann man nochmal sagen, der Reformationstag erinnert daran, Christus allein ist die Hoffnung und es kommt vor Gott nicht auf die Leistung an, sondern auf den Glauben. Das Allerheiligenfest lädt mich dazu ein, nicht nur auf die großen Namen zu setzen, die im Kalender stehen, sondern er macht mich darauf aufmerksam, es gibt viele Menschen, die einfach still und unauffällig ihren Alltag leben, die vielen, deren Größe darin besteht, dass sie das Alltägliche und Gewöhnliche mit ungewöhnlicher Liebe und Treue tun. Das Allerseelenfest sagt mir, die Gemeinschaft der Kirche umfasst alle, die Menschen, die hier auf Erden leben und die Zeugen des Glaubens, die vor mir gelebt haben. Also von daher eine richtig große Menge. Also das finde ich auch immer wichtig, wenn wir hier jetzt nicht, dass der Raum so aus allen Nähten platzt, weil so viele Gäste da sind, so viele Geschwister da sind, sondern wir können sicher sein, dass er aus allen Nähten platzt, weil sich mit unserem Lobpreis die heiligen Himmel verbinden und auch hier mit sind. Ja, und in diesen nächsten Tagen, Wochen, also der ist der November nun einfach auch der Monat, der uns einlädt, sind wir einfach in einer wirklich, ich finde, schönen Weise mit all denen verbunden, die wir auch zum Teil einfach schmerzlich vermissen. Und diese drei Feste können uns helfen, miteinander in allen Welten miteinander verbunden zu bleiben und zu sein. Das war's. Und ich würde gerne mit euch jetzt weiter noch ins Gespräch kommen. Also im Moment machen wir jetzt Ruhe. Aber dann würde ich gerne mit euch noch ins Gespräch kommen und mit den Fragen, welche Feste erinnert ihr am besten? Also an welches dieser Feste könnt ihr euch am ehesten erinnern oder habt ihr am ehesten einen Bezug zu? Und was ist da so das Besondere für euch an diesem Fest? Dann auch die Frage, warum ist Sind diese Feste nach wie vor wichtig für unsere Gemeinden? Das kann man auch mal so mit angucken. Und das Wichtige ist eigentlich die letzte Frage, also das Wichtigste, was kann ich für mein Leben aus dem einen oder anderen Fest an Kraft ziehen? Also gibt es etwas aus dem einen oder anderen Fest, wo er sagt, ah ja, das tut mir einfach gut, da kriege ich neue Kraft. Also es geht darum, dass wir unsere Erfahrungen und Sichtweisen ein bisschen austauschen. Okay? Dann einen kleinen Moment Pause und dann versuchen wir mal ins Gespräch zu kommen.